da bien. Wir danken für die Gabi. Wir danken dir, du hast die wunderbare gemacht. Wunderschön gemacht. Du hast sie gejalt. Sie hat viele Erfahrungen mit dir gemacht. Herr, gebrauche deine Tochter als deine Werkzeug. Salbe ihre Zungen, Lippen, Gedanken, Worten. Herr, wir wollen hören. Wir sind hungrig und durstig. Wir danken dir, du Kontrolle bist jetzt. Heiliger Geist, du regierst hier. Alle Störungen ist meistens raus. Wir proklamieren deine Gegenwart hier. Du bist safe hier. Öffne unsere Ohren, Herzen, unsere Gedanken. In Jesu Namen. Amen. Habt ihr irgendwo gesehen, zwei Leute gleichzeitig predigen? Zwei Menschen predigen gleichzeitig. Heute ist der ICC passiert. Guck mal da. Ist das nicht toll?
So herzlich von allen möglichen Leuten, Dame und Barbara. Ich bin keine Predigerin, ich bin einfach eine Frau, die Jesus nachfolgt, und ab und zu habe ich die Gelegenheit, in kleinen Gruppen zu reden oder vor Frauen zu reden, oder Vorträge auch schon mal zu machen. Geht das so oder muss ich irgendwie?
Vielleicht aufmachen? Ist das, ja, jetzt okay. Genau. Und deswegen ist das heute hier auch so ein bisschen was Neues für mich. Auch ein bisschen aufregend, aber also neu für euch, dass ich hier bin, neu für mich, dass ich hier für euch sprechen darf, aber ich freue mich, dass ich etwas mit euch teilen darf aus Gottes Wort und ja, möchte einfach zu Anfang auch nochmal kurz Gott um seinen Segen bitten. Danke, Herr, für diese Zeit. Danke für dein Wort. Danke, dass du in deinem Wort dich offenbarst und redest und dass wir das jetzt erwarten dürfen. Danke, dass wir sehen dürfen, wie du in Aktion bist, dass wir über dich staunen dürfen und von dir lernen dürfen. Und darum bitte ich dich, dass du dafür jetzt die Herzen öffnest, dass du deinen Geist schenkst und uns segnest. Amen. Ja, wir haben einen Text aus dem Lukas-Evangelium. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen. Vorhin war es noch sehr hell, aber vielleicht geht die Sonne ein bisschen weiter rüber und dann könnt ihr vielleicht so ein bisschen mitverfolgen. Die Bibeltexte werden dort auch mit vorkommen. Probieren wir das so. Genau. Eine Zeit lang habe ich immer so gedacht, ach, dass das theologisch wirklich so spannend ist, steht in den Briefen, das sind die herausfordernden geistlichen Dinge. Aber in den letzten Wochen, Monaten hat Gott mich auch immer wieder überrascht mit dem, was so in den Evangelien steht und was wir lesen vom Leben von Jesus oder von dem, was er getan oder gelehrt hat. Und deswegen heute auch ein Text aus dieser ganz aktiven Phase, wo wir einfach etwas mitbekommen von der Aktion, die so geschehen ist rund um Jesus. und sein öffentliches Wirken und Handeln. Wir lesen mal zu Anfang den Text. Ich lese ihn vor. Das ist die Übersetzung nach Schlachter 2000. Und er, das ist Jesus, stand auf und ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber befallen und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr und neigte sich über sie und befahl dem Fieber und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen sie zu ihm, und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Es fuhren auch Dämonen aus von vielen, indem sie schrien und sprachen, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und er befahl ihnen und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort, und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm, und sie wollten ihn zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Und er verkündigte in den Synagogen von Galiläa. Soweit. Wenn wir uns den Text anschauen und mal so nach und nach gucken, was der uns zu sagen haben könnte, was da für uns drinsteckt, ist ein wichtiges Prinzip bei der Arbeit mit den Texten der Bibel immer, dass wir auch schauen, in was für einem Zusammenhang stehen die denn überhaupt. Ja? Wie ist der Text verortet in dem, was die Bibel insgesamt uns sagt, in dem roten Faden, der die Heilsgeschichte durchzieht von Anfang bis zum Ende, damit wir einfach wissen, wo sitzt dieser Text, wo steht er? Und dass wir auch schauen so ein bisschen, was ist so der Textzusammenhang, was kommt direkt vorher, was kommt im Anschluss, weil uns das auch helfen kann, oft das so ein bisschen besser einzuordnen oder zu sehen, zu verstehen, was wir hier sehen, was wir entdecken können. Ich habe jetzt mal hier so eine kleine Zeitlinie der Heilsgeschichte. Vielleicht sieht man es nicht so gut, aber der eine Punkt ist die Schöpfung, der andere Punkt die Vollendung. Dazwischen haben wir so diese verschiedenen Zeiten. Die Zeit vor dem Gesetz, die Zeit der Väter, als Abraham erwählt wurde und Gott angefangen hat, mit einzelnen Menschen Geschichte zu machen. Die Zeit des Volkes Israel, der Propheten. Dann in der Mitte dieser rote Block, Geburt, Leben, Sterben, Auferstehung von Jesus. Der große Wendepunkt, wo Gott eingegriffen hat in die Heilsgeschichte. Die Zeit der Gemeinde, die Endzeit und dann das, was Gott am Ende einfach ja zur Vollendung bringen wird. Mit seiner Geschichte, mit dieser Welt. Und mit unserem Text heute befinden wir uns ja schön so genau in der Mitte hier. Wir sind im Leben von Jesus. Er ist in etwa 30 Jahre alt. Und das, was wir heute gelesen haben und uns anschauen, steht ganz genau am Anfang von seinem öffentlichen Auftreten und Wirken. Also noch ist nicht so viel passiert. Es ist noch sehr früh. Und da in dem großen Zusammenhang finden wir unseren Text. Das, was von den Abläufen her gerade passiert ist, ist einmal die Taufe durch Johannes den Täufer am Jordan. Jesus sagt, das war ein ganz wichtiger Schritt auf seinem Weg in den öffentlichen Dienst. Das muss so sein. Und Gott, der Vater, hat bei dieser Gelegenheit nochmal seinem Sohn so ein Siegel gegeben. Er hat ihm gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Er hat ihn nochmal bestätigt und gestärkt. Und von da aus ging es nochmal in eine schwere Prüfung. Er ist in der Wüste gewesen, hat 40 Tage gefastet, wurde angegriffen, wurde versucht vom Satan, der ihn abbringen wollte von seiner Berufung. Aber Jesus, ja, ist stark geblieben und ist dann daraus hervorgegangen, um seinen Auftrag aufzunehmen. Und ist dann losgegangen und hat angefangen zu predigen, zu lehren. Zunächst ja einfach da, wo er auch herkam. Da lesen wir, dass er in Nazareth, das war seine Heimatstadt, in der Synagoge war. Und wir können uns vorstellen, so einen Sonntag sozusagen, ein Sabbat, ein Gottesdienst. Und der Text, der für diesen Gottesdienst dran war, wurde Jesus gebeten, dass er den vorliest. Und das war ein ganz spannender Text. Der hat auch viel Bedeutung gehabt, dass Jesus an diesem Tag den vorgelesen hat. Ich glaube, viele von euch kennen den gut, weil er auch im Zusammenhang steht mit der Vision eurer Gemeinde. Das ist ein Text gewesen aus Jesaja 61, 1 und 2. Da liest er: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und jeder, stelle ich mir vor, hat da gesessen und genickt, ja, ein bekanntes Wort. Und dann sagt Jesus: Heute ist dieses Wort vor euren Augen und euren Ohren Wirklichkeit geworden. Wow, das war schon radikal, denn er hat damit diese Verheißung des Alten Testamentes, die ganz klar auf den erwarteten Retter von Gott, auf den Gesalbten, den Messias hingewiesen hat, in Bezug zu seiner Person und zu seinem Auftreten und Handeln. Und das hat natürlich sofort auch Probleme hervorgerufen. Nicht alle fanden das so toll und haben gedacht, oh super, mal gucken, was jetzt passiert. Viele haben gedacht, wie kommt der jetzt dazu? Wir kennen den ja noch, ne, als Junge, wie er hier aufgewachsen ist. Jetzt sagt er sowas. Ganz am Anfang schon wollten Menschen Jesus töten, aber er ist aus der Situation entwichen, herausgegangen und hat weitergemacht, ist weitergezogen. Und dann treffen wir ihn hier in Kapernaum, wo er auch wieder in der Synagoge war, kommt unser Text. Direkt im Anschluss lesen wir dann von der Berufung der ersten Jünger, dass Jesus die ersten Menschen zu sich eingeladen hat, mit ihm in die Nachfolge, mit ihm unterwegs zu sein, dass er sie lehren kann. Das ist so der Textzusammenhang. Der thematische Zusammenhang, gerade im Lukas-Evangelium, ist sehr stark diese Frage, wer ist Jesus? Und auch dieses Messias-Thema. Ja? Ist Jesus wirklich der, der er gesagt hat? Ist er dieser versprochene Retter von Gott? Ist er der Messias, auf den die Juden ja so gewartet haben? Und Lukas hat das Lukas-Evangelium und dann als Fortsetzung die Apostelgeschichte für seinen Freund oder für einen Freund geschrieben, der Theophilus heißt. Und er sagt, ich habe genau recherchiert, ich habe mit vielen Augenzeugen gesprochen und ich möchte, dass du, dadurch, dass ich das alles so zusammengetragen habe, ganz klar siehst, dass das alles wahr ist und dass Jesus wirklich der Messias ist und der, ja, als der er dir gepredigt worden ist, als den du ihn kennengelernt hast. Noch ganz kurz ein Blick für die, die so ein bisschen geografisch auch interessiert sind. Wo bewegen wir uns da? Wo sind wir unterwegs da in diesem Textabschnitt? Das hier ist Israel und dieser rot eingekringelte Bereich, das ist Galiläa. Galiläa war diese Region, in der Jesus seine Kindheit und Jugend verbracht hat, in der er aufgewachsen ist. Also er hat genau da angefangen, wo er eigentlich auch herkam ursprünglich. Und hier noch ein bisschen genauer, da seht ihr diesen blauen Fleck, das ist der See Genezareth. Und hier oben die Stadt, oh, ist ein bisschen verschoben, Kapernaum. Das war wahrscheinlich die Vergrößerung. Kapernaum. Kapernaum ist eine Stadt, die auch so einiges dazu beigetragen hat, dass gute Handel zwischen dem See Genezareth und dem Meer stattgefunden hat. Fischerei war ein großes Business und der Petrus, das ist der Simon, sein anderer Name, von dem wir hier in unserem Text lesen, der ist gemeinsam mit seinem Bruder Andreas dahingezogen. Der kam ursprünglich aus Bethsaida, einem kleinen Dorf am Nordufer, und hat da so einen Familienbetrieb im Fischereizweig aufgemacht. In Kapernaum haben die gelebt. Wir lesen, dass er zusammengelebt hat mit seinem Bruder Andreas, seiner Frau und auch noch seiner Schwiegermutter. Also wir haben eine sehr kompakte Großfamiliensituation. Das war wahrscheinlich für die Zeit damals auch so üblich, aber ja, vielleicht auch so für die Vorstellung davon, wie die Situation in diesem Zuhause wohl war. Da waren viele Menschen beieinander. Wir wissen nicht so ganz genau, ob auch noch Kinder dabei waren, aber so einige Menschen sind da unter einem Dach gewesen. So viel einfach mal, dass man ein bisschen auch den Rahmen hat zu dem Text. Wir schauen mal in den ersten Abschnitt. Das sind die ersten zwei Verse. Und er stand auf, also Jesus, und ging aus der Synagoge in das Haus des Simon, das ist der Petrus. Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber befallen. Und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr und neigte sich über sie und befahl dem Fieber und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Ich möchte euch einladen, einfach mal euch so ein bisschen mit in die Situation hineinzudenken. Wie ging es wohl den Menschen, die da ja, das so erlebt haben? Da ist der Petrus. Petrus kommt aus dem Gottesdienst und er hat einen Gast im Schlepptau. Ich glaube, er war ziemlich stolz oder froh, dass Jesus sich einladen lässt in sein Haus. Wir lesen in dem Paralleltext in Markus, dass auch noch Johannes und Jakobus auch dabei waren. Und er kommt nach Hause und sagt, Frau, hier sind die Gäste, toll, ne, mach mal ein Essen. Ja, da ist offensichtlich diese Frau des Petrus, von der hören wir gar nicht so viel. Wir wissen nicht, wie sie hieß. Sie war wahrscheinlich auch noch ein bisschen jünger zu dem Zeitpunkt. Und sie ist eigentlich an dieser Stelle, glaube ich, mit anderen Dingen beschäftigt. Sie hat große Sorgen. Ihre Mutter ist sehr krank. Von dem, was wir lesen, auch in den anderen Parallelstellen, kann man sich so schließen, dass diese Erkrankung nicht gerade mal so eine kleine Grippe war, sondern dass sie ernsthaft krank war, dass die Menschen, die ihr nahestanden, sich wirklich Sorgen gemacht haben, dass sie das vielleicht nicht überleben könnte. Und in diese Sorge hinein, in diese Situation, kommt ihr Mann und bringt mal Gäste und sagt, so, jetzt Dinnerparty. Ob sie das so toll fand, das wissen wir nicht. Das ist Jesus. Ich finde, er ist so toll. Er kommt in die Situation, er kommt mit Petrus, er kommt in dieses Zuhause und er wird hingewiesen auf diese kranke Frau. Er geht zu ihr hin. Er neigt sich über sie. Er kommt ihr ganz nah und er heilt sie. Er befreit sie von ihrem Fieber. Interessanterweise steht da, und sie baten ihn für sie. Also offensichtlich war das nicht so, dass der Petrus gedacht hat, oh, die Schwiegermutter ist so krank. Ich bringe Jesus mal besser mit nach Hause und bitte ihn, dass er sie heilt. Ich glaube, Petrus war gedanklich so ein bisschen anders unterwegs. Vielleicht die anderen, offensichtlich die Menschen, die da so waren, die haben gesagt, Jesus, da ist diese kranke Frau, nimm dich ihrer an. Mach das. Er kümmert sich und er heilt sie. Da ist die Schwiegermutter. Ich habe mich gefragt, wie die sich wohl gefühlt hat in der Situation. Ich glaube, jeder, der schon mal so richtig schlimm krank war und Fieber hatte, der weiß, wenn das mal ein paar Tage geht, dann ist man nicht mehr in Bestform. Dann ist man verschwitzt, dann ist man abgeschlagen. Vielleicht kriegt man gar nicht mehr alles mit, was um einen rum vorgeht. Man ist definitiv nicht in der Form, in der man wichtige Gäste empfangen will. Aber sie kann gar nichts machen, weil sie ist, glaube ich, ziemlich fertig. Und Jesus kommt zu ihr. Und er kommt ihr ganz nah. Er beugt sich über sie. Sie hat bestimmt nicht nach 47:11 geduftet und hatte die Haare nicht gemacht und überhaupt. Und ob das so üblich war, ich weiß auch nicht. Aber Jesus kommt ihr ganz nah und er heilt sie. Und was ist ihre Reaktion? Sie steht auf und dient. Ich stelle mir vor, sie ist so ein Martha-Typ. Ja? So eine Frau, die echt sowas schafft. Die hat bestimmt normalerweise in dem Haushalt noch viel zu sagen gehabt und das Regiment geführt. Und sie sagt, ich mache das jetzt hier mit der Dinnerparty, kein Problem. Aber es ist so schön, dass das eigentlich erst kommt, nachdem Jesus ihr gedient hat. Da darf sie aufstehen und Kraft haben. Nicht nur das Fieber ist weg, sondern sie hat tatsächlich die Energie, hinzugehen und das nächste Huhn zu suchen oder was auch immer. Und zu dienen, diese Gäste zu bedienen. Sie setzt ihre Gaben ein, ganz spontan und direkt. Ich habe mir auch noch ein bisschen mehr Gedanken gemacht über die Frau von Petrus. Weil was passiert ganz kurz nach unserem Text? Da kommt nämlich ihr Mann und sagt, Frau, ich hab's jetzt, ich gebe meinen Job auf, ich gehe jetzt für die nächsten 3 Jahre mit Jesus auf die Bibelschule. Ja, Jesus beruft ihn zum Jünger in seine Nachfolge. Er geht mit ihm. Wir lesen, dass die ganz irgendwie ja ihre Netze haben liegen lassen, die Fischer da, und sind mit Jesus gegangen. Irgendwie kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das funktioniert hat. Jetzt so rein geldmäßig von der Versorgung der Familie. Aber es war auf jeden Fall ja so, dass ihr Mann dann jetzt mal die nächste Zeit nicht da war. Dass sie alleine auf sich gestellt war in irgendeiner Form. Und wenn wir uns vorstellen, dass in der Situation auch noch die Mama gestorben wäre, weil der Vater hat sich ja nicht mehr gelebt, sonst hätte diese Schwiegermutter nicht in dem Haus ihrer Tochter gelebt, dann hätte sie ganz allein da gestanden. Ich glaube, oder ich bin wirklich überzeugt, dass Jesus das gewusst hat. Dass Jesus gewusst hat, was es auch für diese junge Frau bedeutet, dass ihre Mutter so krank ist und dass sie brauchen wird. Auch in der Zeit, die jetzt kommt, wo ihr Mann unterwegs ist mit Jesus. Und ich glaube, dass diese ganz persönliche Begegnung mit Jesus, der eingegriffen hat in ihr Leben, in diese kleine Lebenssphäre vielleicht, in der sie sich bewegt hat, der etwas getan hat, was ihr persönlich ganz, ganz wichtig war und am Herz gelegen hat, dass es ihr geholfen hat, auch selber einen Zugang zu finden, zu verstehen, wer ist Jesus. Und dass es deswegen sicherlich auch einfacher für sie war, ihren Mann gehen zu lassen mit ihm. Und das finde ich irgendwie total toll, dass Jesus so einen weiten Blick hat und so ein weites Herz und so weit denkt. Und auch für diese Frau das Wunder tut, dass ihre Mama geheilt wird, dass sie nicht alleine bleiben muss, wenn ihr Mann jetzt wegzieht. Und was ich noch sehr, sehr schön fand, auch bei der Beschäftigung mit dem Text und allen Parallelstellen, später im Korintherbrief, da erwähnt Paulus, dass Petrus gemeinsam mit seiner Frau unterwegs war und dass sie gemeinsam im Dienst für den Herrn gestanden haben. Sie war nicht verbittert, dass ihr Mann da weggegangen ist und mit Jesus unterwegs war, sondern später hat sie selber mitgewirkt, mitgearbeitet, ein Ja gefunden, auch zu dieser Berufung. Und hat gemeinsam mit ihrem Mann im Herrn gedient. Und das hat mich auch fasziniert. Und ich dachte, wow, das war bestimmt eine richtig gute, große Entwicklung auch in ihrer eigenen Beziehung und ihrem eigenen Verständnis davon, wer Jesus ist. Und hier war ihre erste Begegnung mit ihm. Sie hat erlebt, dass er etwas ganz Wichtiges getan hat für sie. Wenn wir diese Gedanken so sehen, dann ist die Frage, was steckt da drin an Grundsätzlichem, an Wahrheiten, die auch für uns Bedeutung haben. Ich habe so ein paar zusammengetragen für uns. Fang doch mal mit den Gedanken bei der Mutter an. Um Heilung zu empfangen, muss ich Jesus nah an mich ranlassen, ganz ungeschminkt. Ich glaube, manchmal ist es so unser Ding, dass wir denken, muss mich erst wieder in Form bringen, muss erst mal wieder geistlich so ein bisschen in die Spur kommen oder so, mal wieder mit dem Bibellesen anfangen oder in den Gottesdienst gehen oder dies oder das, bevor ich Gott wieder nahe kommen kann und von ihm empfangen und erwarten kann. Aber so ist das nicht. Bevor wir irgendwas machen können, da wo wir richtig schwach sind, wo wir krank sind, verschwitzt, übel riechen, nicht die Haare gut gemacht haben, wie auch immer, da will er uns ganz nah kommen. Da will er hinkommen, da will er uns begegnen dürfen, uns berühren dürfen, sich über uns beugen. Da will er kommen mit seiner Heilung. Wir brauchen uns nicht erst salonfähig zu machen für ihn. Bevor ich selbst geben oder dienen kann, muss ich erst empfangen, muss ich mir von Jesus dienen lassen. Wir denken vielleicht auch, wir wollen irgendwas für Gott machen oder wir müssen irgendwas für Gott machen oder wir haben Gaben, die wir einsetzen wollen. Aber eigentlich ist der erste Schritt der, dass wir uns dienen lassen dürfen von ihm, damit wir was zu geben haben. Aber dann auch, wenn Jesus in mein Leben getreten ist und etwas für mich getan hat, mir gedient hat, dann ist Dienst auch die logische Folge. Dann darf ich aufstehen, dann darf ich meine Gaben in seinen Dienst stellen, weil dann sind wir in der richtigen Reihenfolge. klar ist, dass dann alles von ihm kommt und von ihm motiviert, darf ich es tun, aus Dankbarkeit, nicht um was zu verdienen, sondern einfach dann meine Gaben aus Liebe in seinen Dienst stellen. Zu Jesus. Wir sehen hier Jesus fürsorglich. Ihm liegen Menschen am Herzen. Gerade die, die die anderen vielleicht gar nicht so im Blick haben. Die Nöte der Menschen bewegen Jesus. Er hat keine Berührungsängste. Er kommt nah. Es ist sein Wunsch, zu heilen und wiederherzustellen. Wie schön das ist. Und der Kreis seiner Wahrnehmung ist so viel weiter und so viel komplexer, als wir das vielleicht manchmal so auf dem Schirm haben. Er weiß schon, was sonst noch alles so an den Dingen dranhängt. Deswegen ist dieser letzte Punkt zu dem Abschnitt, wenn Gott beruft, wenn Gott einen Auftrag gibt, so wie es dann bei dem Petrus auch war, dass er ihn in seine Nachfolge gerufen hat, dann bereitet er auch das Umfeld oder die Umstände vor. Er denkt dabei auch an die Bedürfnisse der Menschen, die die Entscheidung auch betrifft. Er denkt dabei daran, was ist mit der Frau, wenn der Mann jetzt mit mir geht die nächste Zeit. Er denkt dabei an mehr, als wir vielleicht kurzfristig so im Blick haben. Das finde ich toll, das finde ich wunderbar. Das darf uns auch Mut machen, ja, dass es auch für uns so sein darf, dass wenn Gott einen Auftrag gibt, dann denkt er an alles, was da dranhängt und was dazu notwendig ist. Und es darf uns auch so ein bisschen Leitung geben, wenn wir das Gefühl haben, es gibt einen Auftrag von Gott oder eine Berufung, dann sollte das auch sich so zeigen, dass Gott auch sich um die Umstände kümmert und das Umfeld auch bereit macht und öffnet, dafür ein Ja zu finden zu dieser Sache. Dass es nicht darum geht, dass ich eine Vision habe und dann mit dem Kopf durch die Wand gehe, sondern dass Frieden über der Entscheidung nicht nur bei mir ist, sondern auch bei den Menschen, die das mit betrifft. Ja. Zu dem zweiten Teil. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Gebrechen sie zu ihm. Und er legte einem jeden von ihnen die Hände auf und heilte sie. Es fuhren auch Dämonen aus von vielen, indem sie schrien und sprachen, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und er befahl ihnen und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Hier erleben wir Jesus machtvoll. Als die Sonne unterging, bedeutet, es war der Schabbat, dann war Sonnenuntergang, dann ist der Sabbat zu Ende, dann durften die Leute wieder aufbrechen, Kranke herbeibringen und haben sie alle zu Jesus gebracht. Hier sind wir ganz stark bei diesem Messias-Thema. Wir haben eben diesen Text gehört aus Jesaja 61, den Jesus vorgelesen hat in der Synagoge, wo er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und hier erleben die Menschen das. Sie sehen das ganz greifbar. Er heilt, er setzt Menschen frei. Er, gebietet den Dämonen. Und damit zeigt er ganz deutlich in seinem Handeln, nicht nur in seinem Reden, dass er tatsächlich dieser Gesalbte ist, dieser Messias, der erwartet wurde als der Retter von Gott. In dem Paralleltext in Matthäus, das fand ich auch sehr interessant, schreibt Matthäus dazu, auf sein Wort hin verschwanden alle Geister und er heilte auch alle Kranken. Damit erfüllte sich das Wort Gottes, das der Prophet Jesaja gesagt hatte. Er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten. Das ist aus Jesaja 53, Vers 4. Also auch hier, auch Matthäus setzt diesen direkten Bezug zu diesen Verheißungen des Alten Testamentes auf den Messias hin und dem, was Jesus hier tut. Und sagt, das ist es. Hier wird's greifbar, lebendig, hier fängt es an. In der Wüste hat Satan Jesus nicht besiegt. Jetzt, in seinem öffentlichen Handeln, zeigt Jesus immer wieder, dass er stärker ist als die Dämonen, dass seine Autorität größer ist. Und interessant ist, während die Menschen sich noch fragen, wer ist dieser Jesus, wer ist er wirklich? In der unsichtbaren Welt ist es schon glasklar. Es ist glasklar, dass er der Herrscher ist, dass er die Autorität hat. Er hat seinen eigenen Weg auch, das den Menschen zu zeigen. Er will nicht, dass die Dämonen das sagen. Die wissen das und zittern, aber mit einer falschen Einstellung, sag ich mal, ja. Er will nicht die Publicity des Feindes für sich nutzen. Er hat seinen eigenen Weg, sich zu offenbaren und den Menschen deutlich zu machen, wer er ist, um sie zu sich einzuladen. Hier sehen wir ganz klar in diesem Textabschnitt, Jesus ist der Messias oder Gesalbte oder Christus, alles dasselbe Wort. Er ist der, der von Gott auserwählt worden ist. Er ist der, der die Königswürde trägt und er ist der, ja, der erwartet wurde als der Retter von Gott und der an vielen Stellen dann gezeigt hat, dass er noch viel mehr war, als die Menschen damals sich so erhofft oder vorgestellt haben. Seine Autorität ist größer als alle Mächte der Dunkelheit. Wie wunderbar ist das für uns, diese Wahrheit auch hier bestätigt zu sehen, wie an vielen anderen Stellen, dass wir uns unter diesen Schutz stellen dürfen, auf diese Wahrheit stellen dürfen. Seine Autorität ist größer. Und er ist der unbestrittene Herrscher der unsichtbaren Welt. Wir sehen noch viel Durcheinander, wir sehen noch viel Kampf, aber auf dieser Ebene ist das schon längst entschieden und die unsichtbare Welt weiß das. Das ist gut. Ich habe gesagt, hier geht es ganz stark um das Messias-Thema. Deswegen nochmal hier kurz so diese Zeitlinie. Es ist so spannend zu sehen, wie das von dem Alten Testament in diesen mittleren Teil greift und auch schon in die Zukunft zeigt. Die Verheißungen dazu, dass Gott einen Retter senden wird, haben schon ganz am Anfang angefangen. Also schon direkt nach dem Sündenfall hat Gott gesagt, es wird aber jemand kommen, der wird diese Macht der Schlange zertreten. Immer wieder gab es Verheißungen über die Nachkommen, die irgendwann ein besonderer Nachkomme sein wird, hier in der Zeit der Urväter und des Volkes Israel, dessen Thron für immer sein wird. Die Propheten haben von ihm gesprochen, ganz klar hat sich dann so diese Hoffnung auf den Messias einfach herausgebildet. Jetzt hier kommen diese ganzen Verbindungen sogar mit konkreten Zitaten aus dem Alten Testament verknüpft. Und dieser Herr ist auch der, über den dann noch ganz viel gesagt wird, auch in der Offenbarung und in den anderen Texten des Neuen Testamentes über das, was auch am Ende der Zeit noch geschehen wird und welche Rolle er spielen wird. Der dritte Teil, Jesus in Balance. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm. Und sie wollten ihn zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Und er verkündigte in den Synagogen von Galiläa. Wir haben gehört, nach Sonnenuntergang am Samstagabend haben die Leute erst angefangen, alle Kranken zu Jesus zu bringen. Und er heilte sie alle. Das war bestimmt ein langer und anstrengender Tag für Jesus. Das hat bestimmt einige Stunden gedauert bis in die Nacht, in denen er gedient hat und gegeben hat und geheilt hat. Und dann lesen wir aber sehr früh am nächsten Tag, offensichtlich so früh, dass es jetzt nicht jeder gerade so mitbekommen hat, zieht er sich zurück und wir lesen im Paralleltext in Markus, um zu beten, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Die Leute, die Jünger, die haben zu dem Zeitpunkt dieses Muster bei Jesus noch nicht so richtig gekannt. dass es bei ihm immer wieder so war. Geben, dienen, heilen und wieder Rückzug, wieder Zeit mit dem Vater, wieder Orientierung bekommen, wieder auftanken. Es kam immer wieder so im Wechsel. Eigentlich ist es ganz schön unverschämt, wenn man so denkt, wie die Leute an Jesus rangegangen sind. Bleib hier, wir brauchen dich, mach hier weiter. Er war auch ein Mensch. Er war auch müde, hungrig. Und er hat es gebraucht, dass er Rückzug findet, dass er wieder zur Ruhe kommen kann, dass er neu gestärkt wird bei Gott. Wie viel mehr wir in unserer menschlichen Schwachheit. Was mich beeindruckt ist, wie Jesus so klare Prioritäten hat. Und so einen klaren Fokus, was sein Auftrag ist, was er kann und was er nicht kann, was er soll und was er nicht soll. Eigentlich hätte man denken können, es gab doch überwältigend viele Nöte. Es gab so viele Menschen, ja noch so viele, die noch zu heilen wären oder die noch nicht verstanden haben oder die noch freigesetzt werden sollten. Wo fängt man an, wo hört man auf? Ja? Auch Jesus konnte in seiner Erdenzeit nicht alle Menschen gleichzeitig irgendwie bedienen, heilen. Und er hat gesagt, jetzt als nächstes kommt das dran. Ich glaube, das ist was, was uns unglaublich schwer fällt, ja, für uns. Jesus hat sich nicht am Bedarf orientiert, an dem, was irgendwie er um sich herum vorgefunden hat oder daran, was die Menschen von ihm erwartet haben, was sie gesagt haben, ich brauche dich doch. Sondern er hat sich an dem orientiert, dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis für uns, aus dem wir was lernen können. In der Zeit mit seinem Vater im Gebet findet Jesus die Orientierung für die richtigen Prioritäten, auch die Weisheit für den nächsten Schritt. Und er sieht das, was Gott ihm aufträgt, als sehr dringlich an. Er sagt, ich muss auch noch den anderen die gute Botschaft vom Reich Gottes bringen. Das Reich Gottes ist sein zentraler Fokus. Es geht nicht nur darum, einfach irgendwie Menschen zu heilen, sondern es geht darum, das Reich Gottes ins Zentrum zu stellen. Und im Matthäusevangelium lesen wir in Kapitel 6 auch einen Vers, in dem er auch uns das so ans Herz legt. Matthäus 6, Vers 33. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Das war sein Fokus und es ist auch der Auftrag, den er uns mitgibt. Das, was wir da sehen, ist, um in dieser Welt dienen, geben zu können, braucht es einfach diese Balance zwischen Empfangen von Gott und Geben an andere. Keiner kann immer nur geben. Wir sind so nicht gemacht. Das bringt uns ins Burnout, ja. Das macht uns kaputt. Wenn wir immer nur den Bedarf nach geben und geben und geben und geben und uns nie von Gott erfüllen lassen, das wird nicht gut gehen. Und Jesus lebt uns das vor. Die Balance zwischen Zeit alleine mit Gott, vor Gott und dann wieder Zeit mit den Menschen im Dienst. Die Orientierung dazu finden wir in der Zeit alleine mit Gott. Er richtet uns aus zu unseren Prioritäten, zu unserem Auftrag, was unser Auftrag ist, was das ist, was er von uns will. Und ich denke, wir können sicher sein, dass wir nicht nach Gottes Auftrag uns kaputt machen sollen. Wir können und sollen nicht allen und jedem helfen. Und er weiß um unsere Grenzen und was realistisch ist. Und manchmal ist es vielleicht unser Stolz, dass wir denken, ja, muss aber noch mehr, muss aber immer stark sein, muss immer Ja sagen, wenn ich gebraucht werde oder ich bin so wichtig, ja. Das ist so ein bisschen, was manche Leute sagen, der hat so einen Erlöserwahn. Ja, also dass man irgendwie sich selber so wichtig nimmt und denkt, ohne mich geht hier gar nichts. Ich muss das alles machen. Ja, Gott hat auch vielleicht noch andere Menschen, die er auch gebrauchen kann oder möchte. Oder vielleicht habe ich auch so ein falsches Verständnis, was das Thema Verdienst angeht. Ich denke, ich muss doch was machen. Ich muss was machen. Ich verdiene mir nichts dadurch, dass ich Gott diene. Er will mir zuerst dienen und mich freisetzen, meine Gaben so einzusetzen, wie es gut ist für mich und für ihn. Ja, und das Reich Gottes ist der zentrale Fokus für alles. Das fordert mich auch ganz neu raus, wenn er sagt, mach das Reich Gottes zu einem wichtigsten Anliegen, wie sieht das denn aus in meinem Leben, in meinem Alltag? Was bedeutet das? Ganz praktisch. Meine Gedanken zu diesem Text, der eigentlich gar nicht so lang ist. Wenn ich euch sage, hier sind Wahrheiten, hier ist Grundsätzliches, was ich erkennen kann, was wir erkennen können in Gottes Wort, dann ist es euer Auftrag, auch das zu prüfen, ja, auch zu überlegen, was sagt sie denn da eigentlich? Stimmt das? Ich finde es sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken, wenn wir so eine Aussage machen, wenn ich so eine Aussage mache, gibt es denn andere Stellen in der Bibel, die das bestätigen? Passt das in den Gesamtzusammenhang? Passt das in das, was die Bibel uns lehrt insgesamt? In die Grundprinzipien des Glaubens? Gibt es vielleicht irgendwas, was dieser Sache eher widerspricht? Oder gibt es Beispiele in der Bibel, die das bestätigen, die das auch belegen? Wir können jetzt nicht jeden einzelnen Punkt durchgehen und vielleicht ist auch so ein bisschen ein Auftrag an euch, das mitzunehmen, so das, was euch vielleicht auch als ein Punkt hängen bleibt, immer zu überlegen, okay, wo findet sich das noch? Wo bestätigt sich das noch? Ich denke, wenn es um die Aussage geht, Jesus ist der Messias, ist es relativ einfach. Dann finden wir ganz viele Stellen, viele Belege, die das auch untermauern, die das auch so zeigen. Jawohl, es passt alles zusammen. Überall finden wir diese Bestätigung dafür. Bei dem Punkt zum Beispiel, dass Gott auch, wenn er beruft, die Umstände ordnet und vorbereitet. Habe ich auch nachgedacht. Gibt es Beispiele dafür, dass das an anderer Stelle auch so deutlich wird? Mir sind zwei eingefallen, die möchte ich mit euch teilen. Eins ist, betrifft seinen eigenen Auftrag, seinen eigenen Weg. Als Jesus am Kreuz stirbt in dieser Situation, weil das sein Gehorsam zu seinem Auftrag, dem Vater gegenüber ist, da steht da seine Mutter und auch Johannes, ein eher sensibler Jünger, der ihm sehr nahe gestanden hat. Und in dieser Situation sieht Jesus ganz genau, was sein Leiden hier, sein Sterben und die Tatsache, dass er jetzt ja, aus ihrem Leben ausscheiden wird, für diese beiden Menschen bedeutet. Und es kümmert ihn, noch in der Situation. Er sagt, Johannes, das ist deine Mutter, kümmere dich um sie. Und er sagt, Mutter, das ist dein Sohn. Ich bin nicht sicher, wer von beiden wen mehr gebraucht hat. Ob dieser sensible Johannes diese Mutterfigur gebraucht hat, die sich vielleicht ein bisschen auch seiner angenommen hat, in einer tröstenden und liebevollen Form. Oder ob es mehr darum ging, dass diese Mutter, ja, die ihren Erstgeborenen verliert, einen Sohn an ihrer Seite haben sollte, der sich um sie kümmert. Wie auch immer, ich glaube, beide haben davon profitiert und Jesus hat gewusst und hat das für sie so geregelt. Im Alten Testament, da ist der Prophet Elia und es ist eine Hungersnot in Israel. Und er leidet, er muss versorgt werden, er braucht Essen. Gott kümmert sich darum. Er gibt einer Witwe den Auftrag, für ihn Essen zu machen. Diese Frau aber hat auch andere Verpflichtungen. Die hat nämlich noch ein Kind und selber nicht mehr viel zu essen. Und als Gott ihr den Auftrag gibt, für den Prophet zu sorgen, da weiß er, dass es auch wichtig ist, dass sie sich um ihre Verpflichtungen kümmern muss. Dass sie versorgt ist, dass ihr Kind versorgt ist. Und als sie gehorsam ist und das, was sie hat, nutzt, um dem Elia irgendeinen Kuchen zu backen, das zu essen zu machen, da tut Gott für sie ein Wunder. Und das Öl in ihrem Krug und das Mehl in ihrem Topf wird nicht alle, bis dass diese Hungersnot, diese Dürre in Israel vorbei ist. Auch da hat Gott gut vorgesagt für die Nächsten, die noch betroffen sind von dem, was er als Auftrag an diese Frau gegeben hat. Als Beispiel. Ich lade euch ein, euch Gedanken zu machen. Was bedeuten diese Wahrheiten für mein Leben? Welche davon spricht dich in deiner Situation an? Ich weiß nicht, ob es mehr darum geht, dass Gott dir sagen will, wenn ich dir Heilung bringen darf, dann musst du mich ganz nah an dich ranlassen. Dann lass mich an dein ungeschminktes, schmutziges, unfrisiertes, ungestyltes, wie auch immer Inneres. Lass mich dahin. Ich will mich dir zuwenden, über dich beugen. Ich will dich heilen. Vielleicht muss ich verstehen, dass er mir erst dienen soll, darf, will, bevor ich überhaupt irgendwas anderes für ihn machen soll. Dass ich aufhören soll, aus mir selber heraus Dinge zu tun und mir erstmal von ihm dienen lassen darf. Vielleicht geht es auch mehr darum, nochmal dieses im Fokus zu haben, welche Autorität und Macht Jesus wirklich hat. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Messias. Er hat Macht über alle Finsternis. Er ist stärker, er ist größer. Und die unsichtbare Welt weiß das. Es darf uns Gewissheit geben und Sicherheit und stark machen, unsere Ängste binden, weil wir uns unter diesen Schutz stellen dürfen. Vielleicht will Jesus dieses Thema der Balance in deinem Leben mit dir thematisieren und sagen, lern auch Nein zu sagen, lern auf mich zu hören. Geh nicht nur nach dem Bedarf oder danach, dass du denkst, du musst so viel für mich tun, sondern lass dir von mir in den Zeiten der Stille und des Rückzugs immer wieder neue Kraft schenken und zeigen, wo sind deine Prioritäten, wo ist dein Auftrag. Und mach mein Reich zu deinem ersten Anliegen. Und dann könnt ihr einfach ja da auch weiterdenken und darüber beten. Und es ist mein Wunsch, dass Gott einfach auch in der kommenden Woche das für euch nutzt und euch segnet damit und euch etwas mitgibt, was euch weiterhilft auf eurem Weg mit ihm. Jesus in Aktion. Ich staune, wenn ich ihm zuschaue, was er tut, wie er tut, wie er Menschen im Blick hat. Und ich lerne von ihm. Wir haben gesehen, Jesus fürsorglich, Jesus machtvoll, Jesus im Balance. Und ja, das ist einfach mein Wunsch, dass jeder von uns etwas davon mitnehmen kann. Amen.